Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Einer ganz besonderen Stadtarchitektur, Archäologie wollen wir uns jetzt widmen, einem Berlin, das stetig am Verschwinden ist. Vanishing Berlin, so heißt der Band, den jetzt der Fotograf und Berliner Alexander Steffen vorlegt. Das ist die Fortsetzung eines großen Projekts. Guten Morgen, Herr Steffen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Vor 10 Jahren haben Sie Ihr Projekt begonnen, Herr Steffen. Im Nachwort zum neuen Buch schreiben Sie, dass rund 60% der Motive aus dem ersten Band von Vanishing Berlin verschwunden seien. Haben Sie da extra nochmal nachgeguckt? Was waren das denn für Motive, Räume, die jetzt schon nicht mehr da sind?
Ja, ich habe in der Tat das erste Buch natürlich regelmäßig mal daraufhin durchgeblättert und es ist erstaunlich, wie hoch die Anzahl der Brachflächen, der Ladenfronten und Brandmauern etc., die ich fotografiert habe, tatsächlich verschwunden sind. Ein ganz besonderes Beispiel dafür ist die Chausseestraße an der Grenze zwischen Wedding und Mitte, wo früher eine wirklich fantastische Brachfläche mit alten Fabrikgebäuden war, wo man die Industriearchitektur bewundern konnte. Und dort ist in den letzten Jahren zum einen der große Neubau vom Bundesnachrichtendienst entstanden. Schräg gegenüber hat Daniel Liebeskind die Sapphire Apartments gebaut, also eine Luxusimmobilie, wo man wahrscheinlich weit über 1 Million Euro bezahlen muss, um dort zu wohnen. Mich hat immer gewundert, was daran attraktiv sein soll, also aus seinem Loft auf dieses monumentale, ziemlich hässliche BND-Gebäude zu schauen. Also das ist eine Stelle in der Stadt, wo besonders radikal umgebaut wurde, zum Beispiel.
Wie kam es denn überhaupt zu diesem Projekt? Was hat Sie gereizt, was hat Sie motiviert oder angezogen, dass Sie sozusagen einem verschwindenden Berlin auf die Spur kommen wollten?
Naja, der Ursprung dieses Projekts war eigentlich eine Reise, die ich nach New York unternommen habe. Ich glaube, das war 2008, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war mit meiner Freundin dort einen Monat und hatte viel Zeit, habe die Fotografie wieder für mich entdeckt und habe inspiriert durch einige Ausstellungen, die ich gesehen habe oder auch ein Buch, ein fantastisches Buch von Kollegen aus New York, die also alte Storefronts dokumentieren seit den 90er Jahren. Habe ich die Fotografie für mich entdeckt, bin selber losgelaufen, habe mich auf interessante Motivsuche begeben und bin da mit einem großen Schatz an Bildern zurückgekommen, saß dann an der legendären Kuvri-Brache in Berlin-Kreuzberg und dann ist es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, warum so weit wegfahren, warum nicht in der Heimatstadt anfangen und eben die Reste des Berlins, in dem ich groß geworden bin in den 70er und 80er Jahren oder in denen ich gefeiert habe in den 90er Jahren, in den ganzen Ruinen, die es im Zentrum der Stadt dort gab. Warum nicht in Berlin die Reste dieser Zeit finden und dokumentieren?
Ich meine, es ist die Dokumentation einer Stadtentwicklung, die sich ja überall auch in den Ballungsräumen, den deutschen wie europäischen Städten vollzieht. Also Stichwort Gentrifizierung. Was ist hier an Berlin besonders oder doch anders?
Na, ich glaube, das Besondere an Berlin ist, dass ja durch die spezielle Situation, durch die Teilung, der Prozess vergleichsweise spät begonnen hat und die Flächen, um die es geht, im Vergleich zu anderen Großstädten, wie zum Beispiel Paris oder so, es sind einfach viel größere Flächen, die zur Verfügung stehen. Also es hat verzögert eingesetzt, dieser Prozess, und hat aber aus meiner Beobachtung, insbesondere in den letzten 5 Jahren oder 5 bis 10 Jahren, seit ich dieses Projekt mache, umso rasanter zugenommen. Und es ist erstaunlich, wie viel gebaut wird, wie viel abgerissen wird und wie viel von der Identität der Stadt damit auch verloren geht.
Eins der ersten Fotos im Band hat mich besonders gefreut, Herr Steffen. Es ist ein Eckhaus an der großen Kreuzung am Hermannplatz in Neukölln. Ich wohne in der Gegend seit 30 Jahren und über Jahrzehnte bin ich an diesem ja unbewohnten, leerstehenden und auch entsprechend heruntergekommenen Gebäude vorbeigestromert. Sie haben es 2015 fotografiert. Jetzt ist es weg. vanished also und totschick wieder auferstanden. Sie waren auch jetzt auch schon mal da, wie Sie mir erzählt haben. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Also schade, dass es nicht mehr so steht, wie es war. Ich muss gestehen, dass ich die Ruine immer so ein bisschen mitleidig betrachtet habe. Ich dachte, ah, dieser schöne Platz irgendwie und dann so dieses, ja, dieses heruntergekommene, verwahrloste Gebäude hat mich immer gestört.
Ja, das ist richtig. Das Haus stand leer. Es ist natürlich sinnvoll, diesen Zustand zu ändern. Für mich war dieses Haus immer so eine Art Landmark. Also das war der Hermannplatz. Das war auch irgendwie ja so legendenumwoben. Es war mysteriös. Was passiert da? Warum ist das eigentlich so? Was ist da eigentlich vorgefallen? Wie geht es in Zukunft weiter? Das war im Übrigen auch ein Foto, was ich damals mal gepostet hatte, wo dann sehr viele Leute drauf reagiert haben und mir auch Geschichten erzählt haben, was da in dem Haus vor sich geht. Angeblich hat da bis zum Schluss noch eine Person gewohnt und so weiter und so fort. Also,
ach, tatsächlich, ja.
Ich will, natürlich ist es normal, dass eine Stadt sich verändert. Ob jetzt das Haus, was da jetzt steht, schöner ist, ob es den Platz aufgewertet hat, darüber kann man in der Tat streiten. Ich finde es ziemlich gesichtslos. Es ist ein Apartmenthaus geworden. Also die Frage, die mich umtreibt, ist, ich habe kein Problem damit, dass die Stadt sich verändert. Das gehört zum Wesen der Stadt. Aber die Frage ist, für wen wird gebaut, von wem wird für wen gebaut? Das ist eine Frage, die nicht nur in Berlin, sondern überall immer drängender wird.
Ich meine, wenn man jetzt nur mal mit der S-Bahn durch die Stadt fährt, da sieht man also links und rechts auf diesen Brachen, da schießen sozusagen die Wohnungskomplexe empor. Und man hat dann immer, wenn sie fertig sind, denkt man immer, oh, wer kann da wohnen? Wer kann sich das leisten? Oder vermutlich können sich wirklich nur die Gutverdienenden leisten. Sie machen in Ihrem Buch auch immer so zwischendurch so biografische Einsprengsel, nenne ich sie jetzt mal. Zum Beispiel gibt es da eine schöne Anekdote über die Christo-Verhüllung 1995. Damals haben sie auf dieser Meile vor dem Reichstag, das war ja dann so eine Touristenattraktion gewesen, ja, also Millionen von Menschen kamen da überall her, da haben sie so Christo-Souvenirs verkauft. Und sie erzählen diese Geschichte und schreiben dann heute, im Rückblick kommt mir es mehr wie der Startschuss zur Kommerzialisierung der Stadt vor.
Ja, das ist natürlich eine steile These, aber also der Hintergrund ist, wir müssen uns vorstellen, wir befinden uns in Berlin 1995, also im Prinzip auf dem Höhepunkt der anarchistischen Nachwendezeit. Was viele verdrängt haben, es hat eine Weile gedauert, bis diese Christo-Verhüllung überhaupt die Welle gemacht hat, die es am Ende dann gemacht hat. Ich hatte die Möglichkeit, dort für einen Buchhändler Bücher zu verkaufen und bin dann sozusagen aus einer Innenperspektive, habe ich mir das alles genau anschauen können. Und wir haben dieses Souvenir, von dem Sie sprachen, dann selbst kreiert. Es war ein blauer Briefumschlag in dem Blau der Seile, mit denen der Reichstag verhüllt war. Es gab damals diese Schnipsel, die man bekommen konnte, die von Christo und Jean-Claude verteilt wurden an die Besucherinnen. Und dann gab es eben den legendären Sonderstempel für dieses Event bei der Deutschen Post. Daraus haben wir dann eben unser eigenes Souvenir kreiert. Und das hat man uns dann buchstäblich aus den Händen gerissen. Wir haben es am Ende, glaube ich, für 100 Mark verkauft. Und was ich versucht habe zu beschreiben, ist eben diese, ja, es war wie ein Rausch, diese ganze Veranstaltung. Und es hatte sowas von Anything Goes. Und ich glaube, es war für viele Leute wie für mich dann auch so ein Moment, okay, jetzt kommen Touristen in die Stadt, jetzt ist hier plötzlich Berlin der Nabel der Welt. Und jeder hat natürlich auch darüber nachgedacht, wie kann er davon profitieren, wie kann man Profit daraus schlagen. Und meine These ist auch darauf begründet, dass eben dann zum Beispiel die Love Parade, die in dem Jahr zum letzten Mal auf dem Kudamm stattgefunden hat, eben von einem ja, anarchistischen Musikevent, wo die Leute einfach feiern wollten, dann auf die Straße des 17. Juni gewechselt ist und es immer mehr Wagen gab, die dann eben auch massives Sponsoring involviert hatten und so weiter.
In der Zwischenzeit heißt der neue Band Vanishing Berlin. In der Zwischenzeit wird das Projekt weitergehen?
Also ich werde auf jeden Fall dieses Projekt weiterverfolgen auf verschiedenen Ebenen. Es wird natürlich im Laufe der Zeit immer schwieriger, jetzt in meiner Heimatstadt die entsprechenden Motive zu finden. Also der größte Unterschied zwischen dem ersten Band und dem zweiten Band, der jetzt bei Braus Edition erschienen ist, der besteht darin, dass ich schon meinen Radius extrem vergrößern musste. Also vor 10, 15 Jahren waren eben in Berlin, und das ist so außergewöhnlich, noch mitten in der Stadt eben zum Beispiel riesige Brachflächen, die mich seit meiner Kindheit immer fasziniert und angezogen haben. Und das, ja, das wird natürlich zunehmen. Ich kann Ihnen noch nicht so genau sagen, wie das weitergeht. Ich könnte mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, das auch internationaler weiter zu verfolgen, weil es eben sehr viele Kolleginnen und Kollegen in anderen großen Städten gibt, wie New York oder Wien oder auch, glaube ich, in Polen, in anderen Ländern, die im Prinzip das gleiche Thema bearbeiten, fotografisch wie ich. Und da hätte ich große Lust auf Kooperationen in der Zukunft.
Vanishing Berlin, in der Zwischenzeit der neue Fotoband von Alexander Steffen, jetzt in der Edition Braus veröffentlicht mit 184 Seiten für 29,90. Alles Gute dafür und schönen Dank, Herr Steffen, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.